Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Einfach-Dieb-Podcast. Das ist vermutlich eine Folge, auf die die Männerwelt gewartet hat. Nee, wenn ich so drüber nachdenke, hat vielleicht eher die Frauenwelt auf diese Folge gewartet. es wird richtig, richtig cool. Ich bin super excited, total voller Vorfreude auf das Gespräch heute. Wir haben vor einigen Wochen das erste Mal Kontakt gehabt. Ich bin auf meinen heutigen Gast hier im Podcast natürlich über Social Media aufmerksam geworden, weil ich von einer Freundin ein Video geschickt bekommen habe von dir, Chris. Ich weiß noch nicht mal mehr, um welches Thema es ging. Aber sie sagt so, guck dir das mal an. Ich weiß nicht, so nach dem Motto, so, jetzt auch noch was lernen. Ja, schau dir das mal an und so. Und ja, ich bin vom ersten Moment an total begeistert gewesen und immer noch über die Art und Weise, wie du über dein Thema sprichst, wie du über ein Thema sprichst, was mich extrem berührt, meine Geschichte berührt. Und gleichzeitig meine Arbeit berührt, weil ich damit jede Woche sozusagen im Seminarraum in Kontakt bin mit Männern. Weil, um es mal jetzt auf den Punkt zu bringen, dein Thema ist Männerarbeit. Nicht ausschließlich, weil du extrem vielfältig aufgestellt bist, aber seit einigen Jahren beschäftigst du dich vor allen Dingen damit, Männern Räume zu kreieren und sie dabei zu unterstützen, wieder, ich würde es jetzt mal in meinen Worten ausdrücken, zu einer natürlichen Form, zu einer echten und wahren Form des Mannseins zurückzufinden und auch in eine neue Verbindung zu kommen mit sich selbst, aber auch mit Männern untereinander. So erlebe ich das zumindest, wenn ich so deine Arbeit sehe und auch inzwischen auch Menschen kenne, die schon bei dir waren. Und deswegen freue ich mich riesig auf das Gespräch. Ich habe keine Ahnung, wo es uns hinführt heute. Aber es geht auf jeden Fall mal um Männer. Deswegen herzlich willkommen im Podcast, Chris Huwald. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank für das Intro. Ich muss schmunzeln, weil viele Männer auf mich aufmerksam werden, dadurch, dass sie verschiedene Videos von mir weitergeleitet bekommen, von Frauen, Partnerinnen,
natürlich,
etc. pp.
Guck dir das mal an, so nach dem Motto, ne? So merkst du was. Also es ist großartig, ja. Und wir haben schon telefoniert, wir haben jetzt schon ein bisschen Vorgespräch gemacht, eine halbe Stunde fast, und merken auch, dass uns viele Sachen verbindet, auch wenn wir sicherlich unterschiedliche Geschichten haben. Ein bisschen was hast du mir gerade schon erzählt. Vielleicht magst du in eigenen Worten mal so in zwei, drei Sätzen ausdrücken, womit du dich heute beschäftigst und wofür du so brennst. Also du hast im Vorgespräch gesagt, ich weiß nicht mehr genau, wie das Wort war, es brennt richtig in mir, es ist mir so wichtig, mit dem Thema rauszugehen. Ja, ich brenne dafür so. Ja, also was ist das Thema? Ja.
Vielen Dank. Ja, es brennt in mir. Die Message, die muss raus, und ich bin davon überzeugt, dass es eine der wichtigsten Messages ist, die es heute gibt. Und das ist die eine, die an die Männer geht. Heile dein inneres Kind, sodass der König in dir leben kann, sodass der erwachsene Anteil in dir die Führung übernimmt. Wir leben in einer Gesellschaft, wir sehen es auf allen Ebenen. Wir leben in einer Gesellschaft, in der sich nur gestritten wird, in der es keine zivilisierte Debatte mehr gibt, in der es kein Miteinander mehr gibt. Selbst wenn das Ziel oftmals das gleiche ist, sind wir so gefangen in unseren Perspektiven, dass wir keine Kapazitäten in uns mehr drinne spüren, um den anderen zu hören und damit das gemeinsame Ziel zu forcieren und in den Mittelpunkt zu rücken. Und wir Männer, wir brauchen dafür ganz essentiell die Heilung von unserem inneren kleinen Jungen, der gefangen ist in der Zeit, der reaktiv ist, der oftmals gewalttätig ist oder die Wut unterdrückt, und dann irgendwann springt es heraus aus ihm, wie aus einem Fass, wo zu viel Druck drauf ist, der die Emotionen nicht validieren kann von einer Partnerin, auch nicht die von sich selber, der keinen Zugang zu seiner eigenen verkörperten Version hat. Und die Heilung da drin liegt in der Heilung von dem inneren Kind. Und das ist der Kernfokus. Und mit dem Kernfokus von der Heilung des inneren Kindes ist ein anderes Kernthema, die Sexualität und Intimität, die damit ganz nah einhergeht, weil wenn wir nackt sind, können wir uns nicht mehr verstecken. Und deswegen leiden so viele Männer heute unter erektiler Dysfunktion, vorzeitigem Samenerguss, weil wir können uns nicht mehr verstecken. Wir können nicht mehr der coole Dude sein, der, ja, der Checker ist, der Playboy. Weil wenn wir nackt sind, ja, dann sind wir nackt. Und da geht es ja, glaube ich, in deiner Arbeit auch drum.
Ja, absolut.
Nackt zu sein, ja, emotional.
Du findest so geile Worte dafür. Und natürlich spielt das Thema Verletzbarkeit eine große Rolle und das Thema dich zeigen. Und dann kommst du, warum funktioniert das nicht? Und du kommst sehr schnell an deine an deine Themen, Traumata, all diese ganzen Dinge, die da eine Rolle spielen. Mit welchem, also wir werden sicherlich auch mal reintauchen in deine Geschichte, ja, und wie du dazu gekommen bist. Am Anfang würde mich noch interessieren, so ein bisschen, womit kommen Männer zu dir? Was ist so das Erste, wo du merkst, so, das ist vielleicht auch ein Muster oder, ja, das ist so vielleicht auch ein wirklich, du hast von Gesellschaft schon gesprochen, das ist so ein, auch so ein gesellschaftliches Thema, was wirklich aktuell ist. Und ich meine, da draußen ist eine Menge los.
Also ich glaube, dass das größte Symptom von der Problematik, ja, ich rede ganz bewusst von Symptomen, das größte Symptom, mit dem sie auf mich zukommen, ist, dass sie ihre eigene Potenz, damit meine ich nicht sexuell, sondern ihre eigene Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen, ihre eigene Fähigkeit, in sich drin, in Integrität zu sein, verloren haben. Das heißt, sie finden sich in einer Beziehung wieder, in der nur gestritten wird, in der sie sich verbiegen, in der sie das Gefühl haben, sie müssten Teile von sich abschneiden, in der die Frau sie rumkommandiert. Das ist, was ich ganz oft höre, dass sie einfach diese maskuline Energie von konzentriertem Fokus, das Leben penetrieren mit Liebe, verloren haben und dass sie glauben, sie dürften das nicht zeigen. Dass sie glauben, dass etwas wie Aggression grundsätzlich falsch ist. Und ich denke, das kommt daher, dass viele Männer Aggression mit Gewalt verbunden haben. Und dass diese Männer, die Aggression mit Gewalt verbunden haben, ich sage mal, sehr publik gemacht worden sind und dass ein sehr großer Fokus darauf gerichtet wurde. Und es stimmt, dass viele Frauen unterdrückt wurden von diesen Männern. Aber ein Grundproblem in der Gesellschaft heute ist, dass unsere maskulinen Attribute auf vielerlei Ebene gesagt wird, dass es falsch ist. Und jetzt wachsen Männer auf und leben in einem Leben, in dem von allen Seiten gesagt wird, wir brauchen euch nicht. Das, was ihr macht mit eurer maskulinen Energie, ist irgendwie falsch. Und dadurch leben diese Männer mit einer Angst in sich drin, Entscheidungen für sich zu treffen, weil sie nicht als Narzisst, weil sie nicht als Einzeller, weil sie nicht als Misogynist und so weiter abgestempelt werden wollen.
Ja, es ist krass. Mich berührt das auch total, was du alles sagst. Ich könnte in jedes einzelne Wort schon so reinkriechen. Du hast es gerade schon so ein bisschen angedeutet. Wir sprechen jetzt über Männer heute, aber die Themen betreffen zu 100% genau gleich auch die Frauen. Vielleicht auf eine andere Art und Weise, aus einer anderen Perspektive. Ich habe dich gerade gefragt, mit was kommen die Männer zu dir? Mit was kommen denn die Frauen zu dir, die zum Beispiel ihre Männer schicken oder die zum Beispiel sagen, hey, geh doch mal zum Chris, was kriegst du damit von der, will nicht sagen anderen Seite, aber ja, und ich möchte auch nicht nur auf der Ebene Mann-Frau-Beziehung bleiben, sondern mich für alle Verbindungen öffnen, ja, grundsätzlich auch. Aber vielleicht magst du die Perspektive noch teilen.
Die Frauen kommen oftmals aus zweierlei Gründen. Zum einen wollen sie abchecken, ob ich okay bin und ob ich das Herz am rechten Fleck habe und ob sie ihre Männer zu mir schicken können.
Ja, das ist geil.
Und auf der anderen Ebene kommen die Frauen oftmals zu mir und fragen mich, ob ich Einzelcoachings mache und denen die Perspektive des Mannes erklären kann, weil sie eine ganz tiefe Sehnsucht darin spüren, den Mann zu hören und zu verstehen. Und das berührt mich total. Gleichzeitig, ja, mit dieser Sehnsucht, den Mann zu verstehen, sind da auch viele Frauen, die sowas sagen wie, dass sie sich so verdreht haben, dass sie sich so verzerrt haben und verbogen haben und auch ihre eigenen Bedürfnisse. Sie drücken es nicht so aus, dass sie ihre eigenen Bedürfnisse vernachlässigen, aber im Kern ist es das, ich vernachlässige meine eigenen Bedürfnisse und ich habe keine Ahnung, wie ich sie ausdrücken kann meinem Partner gegenüber, weil ich auch Angst habe, dass er dann weggehen wird und reagieren wird wie ein kleines Kind. Dass er mich anschreien wird und vielleicht aber auch gewalttätig wird oder ja, mich einfach verletzt.
Du hast gerade vom Wort Sehnsucht gesprochen. Sehnsucht ist einer der Aufhänger, mit dem ich immer in die Arbeit starte in der Regel. Ja, also in vielen, vielen Kontexten. Und Sehnsucht ist, vielleicht magst ich will es gar nicht definieren, vielleicht magst du es für dich definieren und dann vielleicht auch mal ein bisschen das Licht draufhalten, was ist denn die Sehnsucht des Mannes? Weiß nicht, in einer Partnerschaft oder grundsätzlich im Leben, wie würdest du das?
Danke für die Frage. Ich glaube, die tiefste Sehnsucht, und ich arbeite mich von außen nach innen, ich glaube, die tiefste Sehnsucht für einen Mann ist, die Essenz seiner eigenen Seele nach draußen strahlen zu lassen. Und ich glaube, das ist die größte Initiation, durch die er gehen kann. Was ist das, was mich als authentische individuelle Persönlichkeit Mann ausmacht? Und was ist das, mit der ich der Welt dienen kann und darf? Weil ich glaube, im Kern ist in dem Herzen des Mannes verankert als Sehnsucht das Dienen für die Welt, für das Reich, für sein eigenes Königreich, seine Familie, seine Partnerin, seine Freunde. Und ich glaube, dass das für viele das Höchste ist, was sie tun können. Und wenn sie dienen können in einer Art und Weise, dass sie sich selbst nicht Teile von sich abschneiden, sondern dass sie selbst voll und ganz verkörpert sein können, im eigenen Körper, sich spüren. Ich glaube, dann ist ein Mann zufrieden, weil er dann die Bedeutung gefunden hat, die ihn durch das Leben auch und durch die schwierigen Zeiten hindurch tragen kann.
Jetzt lernen wir in unserer Gesellschaft, sowohl als Mann als auch als Frau, aber ich versuche es auch mal aus der männlichen Perspektive zu schildern, dass wir im besten Fall erfolgreich werden in unserem Leben, dass wir im besten Fall materiellen Besitz anhäufen, dass wir Karrierestufen erreichen, einen Status, jemand sind in unserer Gesellschaft und nahezu alle Aspekte unseres männlichen Lebens, wenn wir mit dem Bewusstsein an unsere Lebensplanung und an unseren Lebensweg gehen, sind darauf fokussiert. Und wenn ich dich jetzt so sprechen höre, ist es so ein bisschen wie, also es gibt vielleicht Teile davon, die auch der Wahrheit entsprechen, weil wenn du zum Beispiel finanzielle Mittel hast, dann fällt es dir vielleicht leichter, dich zu sorgen oder dich in den Dienst zu stellen, weil du dann Dinge organisieren kannst oder du kannst einen sicheren Hafen bilden. Das ist das, wo sich viele vielleicht nachsehen, gerade Frauen auch und so weiter. Ja, aber inwieweit stehen all diese ganzen superlative Prägungen, Konditionierungen, gesellschaftlichen Ideen, die über Generationen hinweg in unserem Erbgut fast verankert sind, ja, eigentlich diesem Weg nach innen und dieser Sehnsucht im Weg und wie gehen wir da dran, wie gehen wir damit um, weil das ist viel, ja. Ich meine, ich mache die Arbeit schon seit so vielen Jahren und ich merke immer noch viele Aspekte davon in mir, die aktiv sind, ja, und mich immer wieder auch wegbringen von dieser Wahrheit, die da drin ist, ja. Das war jetzt ein bisschen lange Frage, aber ja.
Ich versuche das mal auseinanderzuziehen und auf mich zu beziehen als Beispiel.
Ja.
Ich bin aufgewachsen in einer recht ärmlichen Familie. Keiner aus meiner Familie hat studiert, keiner aus meiner Familie hat jemals ein höheres Einkommen gehabt. Jeder hat sozusagen den Job gesehen als etwas, wo man von Monat zu Monat lebt. Kein Haus besessen, sonst irgendwas. Ich komme aus der Gegend, wo, wenn ein Staubsauger kaputt gegangen ist, wir wochenlang nicht saugen konnten, weil wir uns den neuen Staubsauger nicht leisten konnten. Das heißt, das ist meine Grund-DNA, die durch meine, also ich habe nichts Entrepreneur, kein Unternehmertum in meiner Familie. Und ich bin der Erste, der sich selbstständig gemacht hat. Das heißt, die Konditionierung oder der Blueprint, der mir gegeben wurde, ist extrem schwierig. Ich arbeite gegen Kräfte in meinem Inneren, die sich verstecken wollen, die sich nicht zeigen wollen, die Angst davor haben, gesehen zu werden, etwas falsch zu machen, zu versagen, die glauben, okay, jetzt habe ich nicht studiert, das macht mich weniger wert, dadurch habe ich weniger Qualitäten, dadurch muss ich mich unterordnen anderen Leuten, die studiert haben, zum Beispiel. Und ich glaube, das ist die Tiefe auf, es gibt in der Bibel das Zitat, the truth will set you free, die Wahrheit wird dich befreien. Und ich glaube, da ist was ganz, ganz Tiefes drin, was wirklich wahr ist. Weil die Wahrheit ist nicht der Blueprint, der uns gegeben wurde. Wenn ich an einem anderen Ort in der Welt aufgewachsen wäre, hätte ich eine ganz andere Konditionierung, einen ganz anderen Blueprint bekommen. Das heißt, die Wahrheit liegt darunter und die Wahrheit ist, und da bin ich wieder bei der Bibel, dass wir unser eigenes Kreuz wählen und es tragen, selbst auferlegte Verantwortlichkeit. Ich glaube, dass die Wahrheit, die da drin liegt, ist die Energie, die uns nachhaltig verändern kann, die Energie und die Kraft schenkt, um in den schwierigen Zeiten festhalten zu können daran, dass wir eigentlich nichts mehr wollen, als unserer eigenen Seele Ausdruck zu geben und uns als authentischen Menschen zu etablieren oder diese Schalen immer weiter wegzuschälen. Und ganz viele Kräfte wirken dagegen. Aber die Wahrheit im Kern ist, wenn ich es einsilbig mache, das Wort Entscheidung. Die Entscheidung, den Weg zu gehen, mich immer weiter kennenzulernen. Und wie du sagst, du bist seit 10, 15, 20 Jahren in der Industrie. Ich bin seit 10 Jahren in der Industrie. So viel Arbeit habe ich gemacht, so viele Tränen habe ich geweint, so viel Auseinandersetzung mit mir und mit Menschen in meinem Umfeld habe ich gehabt und da kommt immer noch mehr. Das heißt, der Weg ist auch nicht so, wie die meisten Männer das gerne haben, auf ein Ziel fokussiert, Erleuchtung oder was auch immer. Nein, der Weg, und das ist dieser einfache Spruch, der Weg ist das Ziel. Ja. Weil das Abschälen von den einzelnen Schichten von der Zwiebel ist, das immer weitere erkennen, dass ich vielleicht sogar, dass ich nichts bin. Du hast gesagt, man will jemand werden. Ja, man muss jemand werden. Und ich glaube, man muss vielleicht erstmal jemand werden, um zu erkennen, dass man eigentlich niemand sein muss.
Ja, ist krass. Ja, ganz krass. Ich habe, es ist spannend, dass du den Bibelspruch bringst, the truth will set you free. Gloria Steinem hat irgendwann, das nutze ich in meinen Formaten nämlich auch, das Zitat, hat irgendwann mal das noch ein bisschen verlängert und hat gesagt, the truth will set you free, but first it will piss you off. Also die Wahrheit wird dich befreien, aber zuerst wird sie dich gehörig anpissen. Im Sinne von, viele wollen die Wahrheit gar nicht erkennen. Ja, viele entscheiden sich in ihrem Leben einfach, ich glaube, aus einer Unbewusstheit heraus, einige aber auch aus einer Bequemlichkeit heraus, und die meisten vermutlich aus einer Angst heraus, diesen Weg nicht zu gehen, diesen Weg nach innen zu schauen, diesen Weg wirklich anzukommen, weil es vermeintlich einfacher ist, irgendwo anders anzukommen, in einem Position, in einer, keine Ahnung, einem Betrag X auf dem Konto und so weiter. Und so gehen die meisten Menschen ihren Weg. Jetzt kommt ein Unternehmer zu dir, der irgendwie diesen Weg schon 20 Jahre gegangen ist oder 10 Jahre oder 5 Jahre und irgendwie merkt, er kann sein Problem gar nicht beschreiben, aber er fühlt, irgendwas fehlt. Gibt es diese Menschen?
Natürlich gibt es diese Menschen. Das ist so wunderschön beschrieben in dem Buch Der Alchemist bei Paulo Coelho.
Wundervolles Buch, ja.
Wo er am Anfang sagt, ja, als ich jung war, da hatte ich immer diese Stimme, die mit mir gesprochen hat und die mir gesagt hat, welchen Weg ich einschlagen soll. Das ist die Bauchstimme. Das ist das Kind, was gefragt wird in der Schule, was möchtest du mal werden? Und sagt, Astronaut, SEK, was auch immer. Was einfach wild träumt und sich erlaubt zu träumen mit Neugierde. Das ist geankert im Selbst. Und ja, dann fangen wir an, den Weg des vorgegebenen Blueprints zu gehen. Und auf einmal erkennen wir, dass wir die Beträge auf dem Konto haben, die wir immer haben wollten und fühlen uns leer. Leer. Und was ist es? Erfolg ohne Erfüllung ist das ultimative Versagen, sagt Tony Robbins immer. Was ein Moment zu erkennen. Ich habe jetzt gerade alles gemacht, was ich dachte, was ich bräuchte, um endlich glücklich zu sein und ich fühle mich beschissener als vorher. Gerade weil ich das alles habe und ich es nicht dadurch bekommen habe. Da kommen einige. Da kommen ja, ist einige. Krass.
Lass uns ein Ding tiefer gehen, zu mehr Richtung Wurzel. der männlichen Energie, würde ich es fast sagen. Und vor allen Dingen, vielleicht passt es auch ganz gut, da ein bisschen anzusetzen, wie deine Geschichte zu deiner Männlichkeit ist. Und was so das Kern, vielleicht so die Kernherausforderung von, ich inkludiere mich jetzt mal, uns Männern eigentlich in dem aktuellen Zeitgeist ist, ja. Also wenn wir mal so Richtung Wurzel gehen, was drückt die Männlichkeit aus? Du hast es vorhin schon so ein bisschen beschrieben, ne, was unsere Sehnsucht ist und ja, da zu sein, präsent zu sein, in den Dienst zu stellen, fürsorglich zu sein und so weiter, ja. Ja, vielleicht magst du da ein bisschen ausholen, mal ein bisschen schauen, vielleicht auch zu gucken, wo hast du überhaupt für dich auch erstmal erkannt, was deine Männlichkeit ist, wie das geht, ja, wie du da hinkommst und so weiter.
Ja, ja, oder um noch ehrlicher zu sein, wo bin ich das immer noch am Erkennen? Ich bin gerne unvorbereitet in solchen Podcasts, weil ich durch Unterhaltungen und durch mit anderen Männern oder Menschen generell oder dadurch, dass ich mich reden höre, selber meine Gedanken erkunden kann. Und das ist eine sehr gute Frage. Wo und wie erkenne ich meine eigene Männlichkeit? Ich glaube, es gibt zwei Komponenten dafür. Die eine liegt in der Vergangenheit, um einmal zu schauen, so, wie habe ich überhaupt Männlichkeit gelernt, um irgendwie daran festhalten zu können, was die Ideologien sind, die mir gegeben wurde durch meine Familie. Ich bin mit 3 Frauen ohne Vater aufgewachsen. Da waren nicht viele männliche Vorbilder. Das, was dann passiert ist, natürlich, ist die Sehnsucht in jedem Jungen, Grenzen zu spüren. Und die werden im Idealfall durch den Vater einem aufgezeigt, weil dadurch fange ich an, mir selber zu erlauben, das Leben als Abenteuer zu sehen und wirklich zu erkunden. Ich selber bin dann einige Jahre tief in den Drogensumpf rein, ich wollte mich irgendwie fühlen. Ich wollte mich irgendwie initiieren, aber ich wusste nicht wie, weil ich ohne Vater aufgewachsen bin. Und es hat dann viele Jahre gedauert, bis ich als erstes Mal gemerkt habe, wow, okay, ich war 21, ich hatte mit 21 Jahren, was ja recht jung ist, hatte ich in dem Jahr davor über 100.000 Euro verdient, was wahrscheinlich mehr ist, als jeder jemals in meiner Familie verdient hat in einem Jahr. Und ich habe gemerkt, an einem Moment, auf einem Seminar tatsächlich, dass der Grund, warum ich das Leben so außergewöhnlich gestaltet hatte bis zu dem Zeitpunkt, der Grund ist, dass ich ohne Papa aufgewachsen bin. Man könnte sagen, das war gut. Ja, natürlich, das hat mir Antrieb gegeben. Aber es war auch nicht gut, weil ich war getrieben von Dämonen. Und
Wie hast du das für dich selber erlebt? Natürlich hast du das realisiert. Ich habe keinen Vater, der da ist. Wie hast du das gefühlt, dieses Aufwachsen ohne Vater? Was hat dir da gefehlt? War es erstmal nur diese Person, weil du es nicht richtig natürlich klassifizieren kannst, benennen kannst als Kind, oder was war es?
Ja. Ich konnte es überhaupt nicht greifen als Kind. Das geht ja gar nicht. Ja. Aber mir hat irgendwas gefehlt. Mir hat was gefehlt. Als Kind wusste ich natürlich auch nicht, dass es was wie Grenzen oder väterliche Liebe war. Aber es war einfach, ich habe mich irgendwie allein gefühlt. Nichts gesehen gefühlt. Ja, ich kann mich bei Frauen anlehnen, aber eine Frau wird mich niemals so verstehen können wie ein Mann, und ich konnte mich nie bei meinem Papa anlehnen. Und ich habe nie bewusst so gesagt, so, boah, ich habe ein Papa-Thema, als ich dann 15, 16, 17, 18 war. Ja, man weiß irgendwie, dass die Eltern einen Einfluss haben auf die Art und Weise, wie man dann erwachsen wird, aber ich habe das nie selber bewusst gewusst. Ich habe gemerkt, dass meine Beziehungen scheitern. Ich habe gemerkt, dass ich ein komisches Bild auf Frauen habe. Ich habe gemerkt, dass ich keine Sanftheit und emotionale Tiefe in meinen Beziehungen zu anderen Freunden männlich gehabt habe. Und zusammengekommen ist es, wie gesagt, das erste Mal, als ich in so eine transformative Erfahrung selber eingestiegen bin und wo ich mir das erste Mal in meinem Leben wirklich auch selber Zeit und Raum gegeben habe, um nach innen zu schauen. Und damit konnte ich auf einmal rückblickend die verschiedenen Teile, Fäden, Entscheidungen, die ich getroffen habe, verknüpfen und erkennen, wow. Somatisch in meinem Körper erkennen, wow. Ich bin so, weil ich ohne Papa aufgewachsen bin und weil meine Mama beide Rollen hatte und drei Jobs. Und ja.
Ich glaube, dass sich viele mit dir identifizieren können, auch Menschen, Männer und Frauen, zum einen, die die gleiche Erfahrung gemacht haben, ohne Papa oder ohne einen Elternteil aufgewachsen zu sein. Ich glaube tatsächlich auch, dass sich auch viele mit dir identifizieren können, die mit einem Vater aufgewachsen sind, der aber dennoch nicht in der Präsenz war und sich das vielleicht ähnlich angefühlt hat. Ich kann es auch von mir sagen, mein Vater ist so ein ganz liebevoller Mensch, hat sich immer den Arsch aufgerissen für uns als Familie. Und das hat auch dazu geführt, dass er extrem viel gearbeitet hat. Ja, also teilweise morgens morgens um 7 aus dem Haus und abends wiedergekommen, wenn wir schon geschlafen haben. Ja, also große Teile unseres Lebens, also mein Bruder und mir, haben sich um die Mutter gedreht. Also ich würde mal sagen 80-90% fast. Ja. Und deswegen möchte ich nicht so vermessen sein, das zu vergleichen. Ich kann aber fühlen, so ein bisschen, was du meinst, so, ja, weil ich auch so Aspekte davon kenne. Und ich denke, das geht vielen so. Es ist halt einfach, wenn diese männliche Präsenz halt einfach fehlt. Ne, egal, ob physisch da oder nicht halt. Ne.
Ja, wenn er emotional abwesend ist oder körperlich abwesend, auch wenn sie natürlich noch in einem Familiensystem agieren. Natürlich.
Ja. Ja, du hast wir sind ein bisschen da rein. Du hast vorhin gesagt, es gibt zwei Komponenten. Du bist die erste Komponente gegangen und hast erklärt, wie du aufgewachsen bist und was dir gefehlt hat. Du wolltest noch in eine zweite Komponente rein. Kannst du dich noch erinnern?
Die zweite Komponente. Was war die Frage nochmal?
Ja, ich weiß
es
auch schon nicht mehr. Lass mich mal kurz überlegen. Also wir sind davon gekommen, die Männlichkeit zu ergründen und wann du merkst, was Männlichkeit für dich bedeutet, ja, und wie sich das für dich auch gezeigt hat durch deine Geschichte, ja, irgendwie so.
Ja, ich glaube, die eine Komponente ist, nach hinten zu schauen und den eigenen Blueprint zu erkunden. Und die andere Komponente ist dieses Calling for Adventure. Dieser Stimme, wie in dem Alchemisten, so, hey, geh doch mal reisen, geh doch mal dahin, mach doch mal das, dieser Stimme zu folgen. Und es heißt, dass du auf dem Weg des Erwachsenwerdens in die Welt hinausgehen musst, in ein fremdes Volk, um dich neu zu etablieren und wirklich zu erkunden, wer du überhaupt sein kannst und wer du überhaupt bist. Und darum ist es so wichtig, reisen zu gehen. Darum ist es so wichtig, dich aus deinem Heimatdorf, aus deiner Heimatstadt zu entfernen, um dich fernab von diesen Blueprints, die dir gegeben wurden, komplett neu entdecken darfst.
Lass uns noch mal kurz da rein, weil das finde ich sau spannend.
Ja?
Das heißt, du meinst, diesen Adventure, auf die Adventure-Energie oder auf dieses mich zieht es raus Energie, das ist schon so auch eine grundmännliche Energie, dieses Rausgehen, also ohne das vielleicht jetzt in Mann und Frau zu unterteilen, aber schon so irgendwie so. Das ist so ein Attribut von männlicher Energie, ja?
Ja, ich würde sagen, auf jeden Fall. Weil woher soll ich wissen, wer ich bin, wenn ich die ganze Zeit, mein ganzes Leben mit denselben Menschen umgeben bin und nie die Möglichkeit hatte, in einem Umfeld, wo mich niemand kennt, wo niemand die Projektion von wer ich zu sein habe, auf mich gibt, wenn ich mich in so einem Umfeld nicht nochmal neu ergründen und erkunden darf und ausprobieren darf, wenn ich nicht nochmal selber entdecken darf, wer möchte ich vielleicht sein? Wie kann ich mir... Es ist leichter, sich draußen im Außen da die Erlaubnis zu geben, anstatt in diesem Spannungsfeld von Herkunft. Und ich sage nicht, dass es ein absolutes Muss ist, dass ich jahrelang reisen gehen muss.
Ja, ja, ja.
Nein, wir haben in verschiedenen Urvölkern gab es aber Initiationsriten, Bei den Aboriginals gab es zum Beispiel ein Walkabout, wo die Kinder mit 12, 13 Jahren in den Wald geschickt wurden für mehrere Wochen, um sich selber zu entdecken draußen in der Natur, in Unabhängigkeit von den Menschen, die einen immer beschützt haben, wo sie entdecken können, dass sie die eigene Kraft haben, um sich um ihr eigenes Leben zu kümmern, um selbstständig für sich da zu sein. Und das ist etwas, was fehlt. Deswegen sind die meisten Männer heute immer noch in Beziehungen mit ihren Müttern.
Mach das noch mal ein bisschen größer, bitte. Das musst du weiter erklären. Ich weiß, was du meinst.
Ja, das ist natürlich ein großes Statement, aber der Schlüssel zu einer erfüllten Beziehung liegt unter dem Kopfkissen von deiner eigenen Mutter. Wir haben oftmals, wachsen wir auf in einem System, wo Mutter und Vater, die gibt es, und entweder der Vater ist, die sind geschieden, oder der Vater ist emotional nicht verfügbar, auch nicht für die Mutter gewesen. Das heißt, die Mutter hat eine ganz große Sehnsucht danach, Verbindung zu spüren. Was macht sie? Sie bekommt ein Kind. Ja, oder sie hat schon das Kind und schenkt dem Kind all diese Erfüllung von der Sehnsucht, die Ideologie von der Erfüllung der Sehnsucht, all die Liebe, die Emotionalität. Und naja, der Vater ist immer noch nicht da und der Vater übernimmt diese Rolle nicht. Das heißt, die Mutter macht ein unsichtbares Band zu dir als Sohn, auch als Tochter, aber das funktioniert ein bisschen anders, zu dir als Sohn. Und naja, jetzt bist du gefangen in diesem unsichtbaren Band, wo die Mutter die wichtigste oder eine der die wichtigste Liebesperson ist in deinem Leben. Und wenn ich die Beziehung mit meiner Mutter nicht abbreche, aufhöre, unterbreche, die Liebesbeziehung, die romantische Liebesbeziehung, dann wird deine Partnerin immer wissen, dass es da noch eine zweite Frau gibt in deinem Leben und dass sie niemals da hinkommen kann, weil der Platz schon besetzt ist. Und der Platz ist besetzt von deiner eigenen Mutter. Und deswegen haben die eigenen Partnerinnen oftmals ganz viele Attribute von der eigenen Mutter auch, weil wir uns so sehr danach wünschen, nach dieser Freiheit endlich ein eigenständiges Leben zu führen. Aber wir haben uns nicht gelernt, den inneren Jungen zu heilen, erwachsen werden zu lassen. Und deswegen sucht er immer wieder die eigene Mutter.
Ja, super spannend. Ich finde auch gut, dass du sagst, oft oder häufig und so weiter, dass wir nicht in diese Schubladen in der Generalisierung kommen. Ja, weil das ist, glaube ich, auch immer so ein Punkt, der dann manchmal so passiert in dieser getrennten Betrachtung von Mann, Frau. Und gleichzeitig deckt es 100% meine Beobachtung, was du schilderst. Und spannend ist vielleicht auch die Frage, vielleicht können wir die auch nochmal kurz damit reinnehmen in diesem Teil. Heißt das dann in der Schlussfolgerung, dass die Mütter mit ihren Vätern in Beziehung sind? Ja, dass die Frauen mit ihren Vätern in Beziehung sind?
Das, um nicht oft und immer rein zu benutzen, das kann oft so sein, ganz genau. Ja, natürlich. Ja. Natürlich. Mhm. Die Frauen sind ohne ihre Väter aufgewachsen und das ist deren Aufgabe, das zu heilen, weil sonst wird auch immer wieder das große Vaterthema, die emotionale Angst auf die Partnerschaft projiziert. Weil der Vater oftmals nicht da gewesen ist. Und das heißt, da haben wir dann Bindungsmuster, die einfach super unsicher sind. Und das wird dann auch mit in die Partnerschaft genommen. Der Partner hat oftmals dann genau die Attribute, die der Vater hatte. Weil es ist in dem Spannungsfeld von, das ist das, was mich am meisten antörnt in meinem Leben. Und ich weiß, es ist etwas toxisch. Ja? Aber ich komme nicht davon weg, weil ich diesen Teil nicht in mir heile. Und ganz ehrlich, als Mann ist es notwendig, in eine Beziehung reinzugehen, an dem Moment, wenn ich keine Beziehung brauche. Wenn ich weiß, ich bin gut ohne eine Beziehung.
Und dann lass uns ja auch mal gerne darauf gucken, weil du hast es jetzt schon ganz oft erwähnt und auch der Eingang war schon direkt, dass, wie du das schilderst, kommt bei mir auch ganz viel die Energie von Verantwortung mit rein oder vor allen Dingen von Eigenverantwortung. Und auch da kannst du jetzt wieder Beziehungen aus beiden Perspektiven und wie gesagt auch Mann-Mann-Beziehungen, wie auch immer, betrachten. Aber lass uns mal gerade einfach beim Mann bleiben. Diese Verantwortung zu übernehmen, diesen Jungen zu heilen. Wie viel macht das schon aus in dem Weg? Also ich meine, das ist eine sehr rhetorische Frage und so logischerweise, ja, aber vielleicht kannst du dieses Feld von Eigenverantwortung noch mal ein bisschen ausbreiten, weil das, glaube ich, ein sehr kritischer Punkt ist, den viele unterschätzen, weil sie sagen, ja, ich übernehme doch schon Verantwortung, ich habe schon so ganz viel Verantwortung, ja, ich gucke, dass ich Geld verdiene und ich mache alles für meine Partnerin oder für meinen Partner und da. So, aber was bedeutet Eigenverantwortung, und du beziehst das immer auf die Heilung des inneren Jungen, aber was bedeutet das wirklich? Also welche Konsequenzen hat das vielleicht auch?
Im Kern bedeutet das, kümmere dich um dich selbst. Kümmere dich um dich selbst. Und werd unabhängig, ja, in Anführungsstrichen.
Ja, das ist krass, was du gerade, weil bei mir kommt halt immer dieses Thema von Codependencies, Co-Abhängigkeiten. Ich habe das selber aus eigener Erfahrung viel prozessiert. Deswegen ist es für mich, ja, das ist das.
Ja, geil. Eigenverantwortung hat ganz viele verschiedene Facetten. Wir haben viele verschiedene Lebensbereiche und in jedem Einzelnen kannst du deine Eigenverantwortung übernehmen. Eine ist dein Körper, eine ist deine Psychohygiene, eine ist dein Business und so weiter und so fort. Und die Eigenverantwortung ist, ich glaube, in der höchsten Instanz erstmal zu sagen, okay, was will ich? Und wie kann ich, wie im Flugzeug, kümmere dich, wenn es in case of an emergency, zieh dir die Maske selber auf als erstes. Wie kann ich mich selber persönlich so aufstellen, dass ich die beste Version von mir selber sein kann, in einem Wirkungsfeld, was meiner aktuellen Größe entspricht? Wir haben jetzt solche Leute wie Les Brown, die sagen, shoot for the moon, if you miss, you end up amongst the stars. Große Ziele, geil. Ich find's gut, große Ziele zu haben. Aber Viktor Frankl, der Begründer der sinnzentrierten Psychotherapie, sagt immer, setz dir Ziele in dem Wirkungsfeld, sodass du, wenn du aktuell keinen oder ganz geringen Einfluss noch hast in deinem Familienfeld, dann hast du, sag ich mal, ein Wirkungsfeld, das so groß ist wie ein kleiner Kreis. Versuch, den auszufüllen. Und von dort aus kannst du expandieren und ein größeres Wirkungsfeld in deiner Community bekommen. Von dort aus vielleicht in deinem Land, in deiner Nation, in der Welt. Aber wenn ich in so einem kleinen Wirkungsfeld denke, ich könnte die ganze Welt regieren, the pinky and the brain, dann werde ich mit absoluter Verzweiflung konfrontiert, weil ich nichts reißen werde. Und die Eigenverantwortung ist, zu erkennen, wo ich gerade stehe. Und wenn du als Mann vielleicht schon 40 oder 50 Jahre alt bist, vielleicht auch 60. Ich hatte letzte Woche in meinem Retreat zwei Männer, die waren über 60. Und in dem fortgeschrittenen Alter anzuerkennen, dass der Schritt, den du gerade gehen musst, dass der so klein ist, dass du dich schämst, in deinem Umfeld davon zu berichten, weil es eigentlich etwas, du weißt, dass es etwas hätte sein sollen, was du hättest machen sollen, als du 18 warst. Und du ignorierst es so lange, weil du so eine Angst und so eine Scham davor empfindest, diesen Schritt zu gehen, bis du 50, 60 Jahre alt bist. Ja. Und dann auf einmal merkst, es zerstört dich oder es hat dich zerstört. Ja. Und das ist die Eigenverantwortung zu sagen, das ist der nächste Schritt, den ich gehen muss, damit ich mich selber anfange zu befreien.
Großartig. Ich teile das auch. Ich habe immer so viel Respekt für Menschen, die Ü60, sage ich mal, auch Ü50 sind und so weiter und anfangen, diese Reise zu gehen, weil die haben natürlich schon ganz viel Prägung in sich, extrem viele Runden in Gewohnheitsmustern gemacht und so weiter, ja. Und ich will nicht sagen, es ist nicht möglich, weil es ist de facto nicht so. Aber natürlich ist es schon herausfordernder, mit 60 anzufangen als mit 30. Sag ich mal, ja, ja, also,
aber hallo.
Ja, und deswegen ganz viel Respekt und Liebe raus an alle, die sich da gerade angesprochen fühlen, ja, und auch so, ja, dieses, dass es sich und zu erkennen, dass es sich lohnt. Mein Vater ist 82 jetzt, der guckt sich diese ganzen Sachen an und macht immer noch und so, und ich denke mir so, Papa, wie geil. Also es ist ja, das hält auch jung und so, ja. Es ist einfach großartig. Yeah, wow. Wir sind so ein bisschen auf der Mikroebene gerade gewesen, viel über mich als Mann oder den Mann an sich. Vielleicht gehen wir mal, das hat mich gerade auch inspiriert, in einem kleinen Kreis und dann den von innen auszudehnen. Lass uns mal auf die Makroebene gehen und auf die globale Ebene würde ich gerne auch noch gehen mit dir. Makroebene heißt für mich der Einfluss auf männliche Verbindung, also Männlichkeit untereinander. Das spielt eine große Rolle auch in deinen Retreats. Ich nehme an, dass du das auch sehr als Tool nutzt, ja, Spiegel und Gemeinschaft, Bruderschaft und diese ganzen Dinge. Für mich war es ein Riesenthema in meiner Männlichkeit. Ich habe vor ein paar Tagen dieses Video gepostet, wo du auch, was du geteilt hast bei dir, wo du auch gesagt hast, dich berührt. Das ist einfach, dass ich mich persönlich immer wieder wiedergefunden habe in einer Abkapselung und Isolation von Männern, schon ganz früh auch im Teenageralter von den Jungs um mich herum, und habe mich eher auf die Frauen konzentriert. Ich habe auch bis heute tatsächlich noch mehr engere Verbindungen zu Frauen als zu Männern, weil diese männliche Heilungsarbeit nicht 40 Jahre geht für mich jetzt, sondern erst, keine Ahnung, 5 bis 10 vielleicht, irgendwie sowas, ja, und wirklich konzentriert die letzten 5 Jahre. Und das heißt eine Isolation und auch ein Konkurrenzdenken im Sinne von, die nerven mich alle, also zeige ich denen, dass ich der Beste im Raum bin. So, ja, und das habe ich für mich erkannt, und in dem Moment, wo ich erkannt habe, ich mich richtig geschämt dafür, ja, habe ich richtig so gemerkt, so, ey, fuck, ey, das ist so, was machst du da eigentlich? Weil genau das führt ja zu diesen ganzen Problemen auf der Welt, dieses nicht in Verbindung zu gehen, sondern die ganze Zeit zu kämpfen und mit irgendjemand anderem zu kämpfen und zu machen und zu tun, statt sich zu verbünden. Vielleicht magst du ein bisschen schildern, wie so die Heilung auf individueller Ebene und die Heilung des inneren Kindes oder des inneren Jungs auch zu einer Heilung der Verbundenheit der Männlichkeit führen kann oder führt und welche Komponenten da eine Rolle spielen für dich.
Ja, wow, vielen Dank. Eine weitere sehr gute Frage, und das Video, was du gepostet hast, hat mich berührt, ja. Konkurrenz. Ich komme in einen Raum und alle anderen Männer sind, wer sieht besser aus? Wer ist stärker? Wen könnte ich vielleicht im Fall der Fälle auf die Matte legen? Wer ist intelligenter? Wie kann ich denen zeigen, dass ich intelligenter bin?
Und bei mir, ich habe das sehr sneaky gemacht, ja. Ich bin nicht der Konfrontierende dann gewesen, es gibt ja verschiedene Verhaltensmuster dann so, sondern eher der zurückgeht, Energie aufbaut und sagt, guck mal hier, ich stehe hier, du kannst ja da drüben machen was, also so eher so in so eine Arroganz reinzugehen, habe ich früher auch ganz oft als Feedback bekommen, ne? Also dieses, der Gärtner, der ist ein bisschen von der arroganten Seite und so, das ist für mich ein absolutes Schutzprogramm gewesen, ne? Aber,
ja. Ja, natürlich. Ohne ganz tief darauf einzugehen, wie das alles zustande gekommen ist, dass mich würde deine private Story auch sehr interessieren.
Ja, das glaube ich dir.
Ich finde es super schön, weil ich sage immer in meinen Retreats und wenn ich Männerarbeit mache, dass die Männerarbeit für mich, wie Rumi sagt, ein Kuss war, nachdem ich mich an der Lebenszeit gesehnt habe. Weil ich glaube, fast alle Männer kennen das, wovon wir hier reden. Konkurrenzkampf, der Beste sein zu wollen. Wir sind aufgewachsen und das ist normal. Und es liegt in unseren Genen. Herausforderung und Challenge liegt in unseren Genen. Und wir wissen es daher, weil unser Körper uns damit belohnt, dass wir 20-30% mehr Testosteron haben innerhalb von ein paar Sekunden, wenn wir in eine Challenge reingehen. Wir haben aber gelernt, dass diese Challenge gegeneinander ist. Dass sie nicht dafür da ist, dass wir uns gegenseitig pushen und emporheben, sondern dass sie dafür da ist, um den anderen etwas kleiner zu machen, damit wir fein raus sind. In meinen Retreats ist es so, dass ich mit der Vorannahme reingehe, dass die allermeisten Männer all ihre emotionalen Themen, all ihre Verletzlichkeit, all ihre, was viele als Schwäche sehen, und da gibt es einen großen Unterschied zwischen Verletzlichkeit und Schwäche, können wir gerne gleich nochmal drauf eingehen, outsourcen zu ihrer Beziehung, meistens zu der einzigen Frau, die da ist. Und jetzt ist das Problem, diese Frau wird in dem Fall natürlich zu deiner Therapeutin oder zu deiner Mutter, was du nicht willst. Du willst sexuelle Anziehung haben, Polarität. Und zum anderen hat diese Frau niemals in ihrem Leben die Erfahrung gemacht, in einem männlichen Körper aufzuwachsen, mit dem gesamten Druck der Gesellschaft, die auf einem männlichen Körper lastet. Sie weiß nicht, wie du dich fühlst. Sie kann es annehmen, aber oder Empathie kreieren, aber sie weiß nicht, wie es ist. Und ich bin der tiefen Überzeugung, dass ein anderer Mann es eher weiß. Und wenn ich mir die Erlaubnis gebe, mit einem anderen Mann diese Emotionalität und Verletzlichkeit und Intimität an der Stelle zu teilen, dann bekomme ich genau das, wonach ich mich gesehnt habe. Und gleichzeitig mache ich meine Frau nicht zu meiner Therapeutin. Nein, ich bringe Echtheit, roh, ja, was Rohes und was Lebendiges in den Kreis von Brüdern. Und was da passiert ist, der Kuss, nach dem ich mich gesehnt habe in der Lebenszeit. Wenn ich mit in einem Raum von Männern liegen kann, oder in einem Kreis sitzen kann oder whatever und über meine Verletzlichkeit reden darf, mir die Erlaubnis gebe und ich auch merke, da sind Männer, die mir zuhören, die hinhören, die nicht nur versuchen, mich zu reparieren, sondern die einfach da sind für mich. Und wow, das, was unecht ist, darf dann sozusagen im Feuer, was zwischen uns Männern brennt, verbrennen. Die Männer können uns calling us out, sagen, hey Mann, da wird's Zeit, Verantwortung zu übernehmen. Ich beobachte das jetzt schon seit Monaten oder Jahren. Es wird Zeit. Und ich bin bereit, dich dafür, ja, für dich da zu sein und dich zu erinnern.
Ja, großartig. Das würde ich jetzt gerade so einfach mal 2 Minuten Stille machen so und das mal alles so durchrasseln lassen und ein bisschen durchsacken lassen, was du geteilt hast. Es sind ganz viele Sachen, die mich persönlich einfach super tief berühren, einfach von der Art, wie du es rüberbringst, aber auch von dem, was du rüberbringst und was du teilst. Ich glaube, neben der Sehnsucht, über die wir am Anfang gesprochen haben, was ein Mann in sich trägt, ist die Sehnsucht doch immens, in uns Männern eben in diese Verbundenheit zu Männern zu kommen und zu gehen. Weil unsere Welt, das aber auch mal einfach auf den Punkt bringt, richtig abgefuckt ist an vielen Stellen. Ich bin kein Schwarzmaler überhaupt nicht, mag das gar nicht, alles so in die Tonne zu treten, aber einfach an vielen Stellen so abgefuckt ist, wegen dieser, ich nehme jetzt mal dieses plakative Wort, toxischen Männlichkeit, ja, oder unwahren Männlichkeit, die auch an vielen Stellen glorifiziert wird. Ja, dieser, können wir ja bei der Arbeitsattitude anfangen, den ja Frauen und Männer übernehmen, dieser Hustle-Mode, der von allen, ey, ich, wie viele Stunden arbeitest du am Tag? 10? Was? Ich habe 12, ich habe 16 Stunden Tage. So, ja, und oder was auch immer, ja, ich bin ein absoluter Sportliebhaber, ich bin im Leistungssport aufgewachsen mit Tennis. Wenn ich heute auf diese Sportveranstaltung gucke, sehe ich das immer mit sehr gemischten Gefühlen. Ich denke so, ey, krass, was die leisten können, krass, was die, so was die imstande sind, Männer und Frauen. Aber auch krass, wie die verheizt werden, krass, wie die von ihrem Menschsein entkoppelt werden, wo so Sachen kommen wie, Emotionen ist der Killer, um im Sport auf Nummer 1 zu kommen. Ja, schalte deine Emotionen, je besser du deine Emotionen kontrollieren kannst, desto besser wirst du im Business und im Sport. Und all diese ganzen Dinge, die wie Regeln in unserer Gesellschaft, und ich merke richtig, wie das mich auch echt so wütend macht irgendwie so, ja, und berührt gleichzeitig, weil es so viel kaputt macht und so viel Potenzial untergräbt, was wir brauchen könnten oder würden müssen, um diesen Planeten wieder in eine vernünftige Richtung zu bringen, halt irgendwie. Was zweifelsohne kommen wird, ich bin davon überzeugt, ja, aber ja, das ist jetzt gerade so ein bisschen so auch mein Resümee aus vielen Dingen, die wir schon besprochen haben. Ich weiß nicht, ob du einen Ball nehmen möchtest.
Es wird kommen, so oder so wird es kommen, mit uns oder ohne uns.
Uns selbst nicht so wichtig zu nehmen in dem Ganzen ist vielleicht auch ganz gut. Ne? Ja, wie meinst du das? Wie spürst du das?
Der Planet wird sich regulieren.
Ja.
Das meine ich damit. Und ich glaube, dass wir ganz viel am Aufwachen sind als Gesellschaft und gleichzeitig, wie man auch wahrnehmen kann, sind die Polaritäten sich extrem am Verfestigen. Und ich wünsche mir vom Herzen, dass wir es schaffen, zivilisierte Debatte wieder zu integrieren, dass wir miteinander über Probleme, die wir haben, über unterschiedliche Meinungen, die wir haben, an einem Tisch sitzen können und sowohl emotional als auch kognitiv miteinander uns unterhalten können. Weil ich glaube, wenn wir aufhören, uns zu unterhalten, das ist dann der Beginn von Krieg. Und das ist mir persönlich ganz wichtig und am Herzen liegend. Und das Thema toxische Männlichkeit, wie du es sagst, ich sage immer gerne unbewusste Männlichkeit.
Ja.
Weil toxische Männlichkeit ein so derbes, missbrauchter Begriff ist mittlerweile zu vielen Männern, die einfach auf etwas abzielen, die einfach ihre Meinung sagen, die einfach auch ihrem Gefühl Ausdruck geben und sagen, hey, das, was du gerade machst, das passt mir nicht. Das fühlt sich für mich, so möchte ich mich nicht behandeln lassen. Das fühlt sich respektlos an für mich. Ich hätte das gerne so und so. Ah, du bist nur ein toxischer Mann. Nein, das ist kein Begriff, der in irgendeiner Art und Weise die Bewusstseinsstärkung unterstützt. Nein, was wäre, wenn du als Frau und ich als Mann, wenn wir lernen würden, ehrlich zu kommunizieren, in Kontakt mit unserem Körper? Und was wäre? Ich bin gestern in Köln durch die Stadt gelaufen und da sind zwei Leute neben mir hergegangen und die haben darüber geredet, irgendwas gesagt wie, ja, der macht das und das immer so und so, der macht das und das immer so und so, ja, aber ich habe mich da rausgehalten. Und wenn man durch die Straßen geht und Leuten zuhört, mal, wie die reden die ganze Zeit nur über andere Leute. Wann hast du mal jemanden durch die Straße gehen sehen? Wann, ja, das habe ich mich gefragt gestern, wann habe ich mal jemanden durch die Straße gehen sehen und gehört in einer Unterhaltung, dass er sagt, boah, ich habe in meiner Beziehung echt meine Partnerin unterbewusst so mies manipuliert, dass sie so wenig Sicherheit jetzt in ihrem System hat und ich weiß überhaupt nicht, wie das zustande gekommen ist und ich würde das gerne reparieren und ich frage mich, wer mir dabei helfen kann. Wann hast du irgendwo mal gehört, dass jemand Eigenverantwortung übernimmt in einer Unterhaltung mit jemand anderem? Einfach auf der Straße.
Das ist krass. Und dann sind wir wieder bei Eigenverantwortung und bei der Arbeit, für die wir alle selber verantwortlich sind und die für uns alle ansteht, um sowohl an unsere eigene Sehnsucht, in unsere eigene Erfüllung, in unser eigenes Glück, in unseren eigenen Frieden und Verbundenheit zu kommen mit uns selbst, als auch mit unseren Beziehungen, als auch unter Männern, als auch global auf dieser Erde letztendlich. Ne? Und ich gehe voll mit, dass du sagst, die Erde reguliert sich schon selbst, lass uns mal nicht so überheblich sein, das sind jetzt nicht deine Worte, das sind meine Worte, überheblich sein, dass wir die Welt retten müssen, die rettet sich selber. Die Frage ist nur, was bleibt von uns Menschen da noch übrig? Ne? Und
ja, genau.
Das ist der Knackpunkt und ich glaube, liegt uns allen sehr am Herzen und ich kann vielleicht noch den Punkt aufmachen, ich bin jetzt selber Vater, meine Tochter ist 6 Jahre alt, mein Sohn ist 10 Jahre alt und du hast von diesem Druck vorhin gesprochen, diesen gesellschaftlichen Druck, den Männer empfinden oder der dadurch ausgelöst wird und Frauen empfinden sicherlich auch einen Druck, den wir wiederum nicht nachempfinden können, der in andere Aspekte geht. Aber das hat mich schon sehr angesprochen, weil natürlich in unterschiedlichen Lebensphasen nochmal nicht eine Schippe mehr, aber noch unterschiedliche Aspekte dieses Drucks hinzukommen und den Druck, also neben all den wunderschönen Sachen, die das mit sich bringt, Vater zu sein, der Druck, der natürlich dann weiter entsteht, ist so, ich darf einfach auch jetzt schon nicht mehr weggucken, weil davor ging es vielleicht nur um mich und um die Menschen, die noch so da sind, aber jetzt geht's halt auch um meine Kinder. Also wenn ich jetzt wegschaue, bei mir selbst, meinen Themen, die ich habe, schaue ich auch meine Kinder nicht mehr an. Oder das ist so ein bisschen so diese Parallelität, die ich da sehe. Und das gibt mir halt nochmal so ein extra, weiß ich nicht, vielleicht sogar den, und dafür musst du nicht Vater werden, um das zu fühlen oder um diese Erkenntnis zu haben oder so. Weil es gibt so viele Kinder da draußen, das ist eine der Sachen, die mich immer am meisten berührt. Kinder, die durch diese Welt gehen und vielleicht hier hinkommen. Und wenn du jetzt auf diese seelische Ebene gehst, sagst, die haben sich alle den Moment ausgesucht und es kommen andere Kinder jetzt auf die Welt und Bewusstseinsshift und all diese ganzen Sachen, gut und schön und so weiter. Aber wir haben halt einfach auch eine Riesenverantwortung als Erwachsene für unsere Kinder. Punkt.
Ja, wie danke. Super schön zu hören, wie die Thematik des, ja, Kinder bekommen und auch die, was ich höre, ist so diese Kette des Immergleichen zu durchbrechen. Diese konstante Reinszenierung von Kindheitstraumata über Generationen hinweg, dass du das durchbrechen möchtest. Was ist denn für dich das Calling gewesen?
Vielleicht noch ganz kurz dazu. Also für mich geht es zum einen um das transgenerationale Trauma übergreifende Weitergabe, wie auch immer, da gibt es ja so schöne Begriffe für. Darum geht es mir. Mir geht es aber auch darum, natürlich, zweiter Aspekt, in dieser Vorbildrolle aufzugehen und natürlich auch dieser Support zu sein, den meine Kinder brauchen, um sich frei entfalten zu können und die Welt mit offenen Armen zu begrüßen und nicht mit Angst oder mit Zurückhaltung oder mit diesen Aspekten. Und für mich, also mein Calling ist, glaube ich, wenn ich so auf meine ganze Geschichte gucke, ist ein gewachsenes Calling. Ich bin nicht irgendwann aufgewacht und habe gesagt, so, das ist meins, sondern das hat sich über die Zeit, weil mein Start der Reise war, ich wollte noch erfolgreicher werden. Mein Start der Reise war vor 20 Jahren, ich wollte noch effizienter, noch mehr gesehen, noch mehr Reichweite, noch mehr all diese ganzen Sachen. Ich wollte mehr.
So, mehr, ja. mehr.
Aber wenn du jetzt von Calling sprichst, mein Calling war immer, fuck man, ich bin anders und ich möchte nicht das machen, was alle machen. Ich war nicht der Rebell, ging nicht darum, gegen den Strom zu schwimmen, aber es ging darum, ich zu sein. Und das war, also, wie kann ich das schaffen, erfolgreich und ich zu sein? So, glaube ich, so, das ist so ein bisschen so der Startpunkt gewesen. Und heute ist es, und das trifft auch so krass auf den Punkt, was du am Anfang gesagt hast, zum Thema Männlichkeit, was wollen Männer? Ja, ich will ich sein, ich will das nicht zurückhalten, ich will nicht etwas sein müssen, ich will am Ende des Tages einfach sein mit all meinen Fähigkeiten, mit all den Qualitäten, die ich mitbringe. Und ja, dadurch wirklich hier sein und meine Aufgabe erfüllen, so, ja, um es mal ein bisschen in kurzen Worten so zusammenzufassen, so, ne, aber.
Danke. Du hast eine super spannende Komponente da drin, die du gesagt hast. Es ging nicht darum, gegen den Strom zu schwimmen. Das Spannende ist aber, dass du ja dadurch gegen den Strom schwimmst.
Immer. Und ich bin auch schon immer gegen den Strom geschwommen. Aber es war nie so, oh ja, geil, da ist der Strom, let's go. Es war jetzt sack anstrengend auch, ja. Also es ist.
Ja, aber da ist eine fundamentale Wahrheit meines Erachtens nach mit drin. Und das ist die Wahrheit, dass desto mehr ich versuche, etwas darzustellen oder zu sein, desto mehr werde ich darin scheitern. Aber desto mehr der Weg auch nach innen geht, desto mehr werde ich automatisch etwas sein. Ich werde automatisch gegen den Strom schwimmen, aber dafür sind die Leute, die dann auch in die Richtung schwimmen, das ist echter.
Ja.
Weil in diesem Strom, oder in diese Richtung, in die ich mich dann bewege, geht es darum, die Masken fallen zu lassen und nicht aufrecht zu halten. Das heißt, ich weiß wirklich, an wem ich dran bin. Ja, deswegen in der Welt, in der wir heute sind, ist alles so manana, manana. Ja, das passt schon, ist alles okay, ja, und dann machst du es morgen und wir können uns nicht mehr richtig drauf verlassen, weil niemand so richtig Kante zeigen kann, weil niemand so richtig auf dem Weg der Echtheit ist und das sorgt für eine tiefe Verunsicherung auf Nervensystemebene.
Geh ich voll mit Und auch da, du hast vorhin auch so einen Moment gehabt, wo du gesagt hast, auch für, ne, aus deiner Perspektive, auch für mich geht der Weg gerade, geht immer noch weiter und ich bin immer noch am Schauen und Gucken und constant in a journey und so weiter. Und auch da kann ich für mich sagen, für mich geht es immer noch darum, jeden Tag ein Stückchen echter zu sein, jeden Tag ein Stückchen mehr Masken abzulegen. Spannenderweise ist es für mich auch, ich kriege immer wieder das Feedback, boah Christian, jetzt wo ich dich mal live gesehen habe, also kommst ja online so viel bescheuert darüber als live, also live ist ja mega. So, dann denke ich immer so, was mache ich denn da, wenn eine Kamera an ist? Ey, wie schlimm ist denn das? Ja? So, ja, und also für mich ist immer noch so die Podcast fühle ich mich sehr wohl, ehrlich gesagt. Für mich ist immer noch der Weg so, ja, wie kann ich das noch mehr, wie kann ich noch mehr, und das hat auch viel mit Vertrauen zu tun und Selbstwert und da kommen alle Dinge wieder so mit rein, ja, und dann ist es so ein Stückchen hier mehr, ein Stückchen da mehr, ein Stückchen hier mehr, ein Stückchen da mehr, und zwar nicht mehr, um mehr zu bekommen, sondern um am Ende mehr loszulassen und mehr zu sein, halt irgendwie so, ne, von dem, was schon da ist, ja. Mein Gott, Chris, ey, wie viele Stunden wollen wir das noch machen jetzt? Wir haben schon eine voll.
Ich hätte noch drei.
Ja. Das ist großartig. Also es schreit auf jeden Fall nach Fortsetzung, es schreit nach Vertiefung. Ich will gar nicht so ein Recap machen an der Stelle und irgendwie eine Zusammenfassung, sondern eher mal einfach nochmal dir den Ball zuschieben und einfach mal fragen, was so jetzt Richtung Ende jetzt von unserem Talk heute. Was bewegt, was berührt dich? Ist da eine Message? Die Frage hatte ich vorhin auch noch. Was berührt dich eigentlich an deiner Arbeit so sehr? Ja, was ist das für dich ganz persönlich? Ja, wo das Feuer herkommt und was dich einfach berührt, wenn du die Menschen und die Männer siehst, die da zusammenkommen und diese Prozesse machen.
Was mich berührt, ist zu sehen, wie wenig Männer eigentlich brauchen, wie wenig Bestätigung, wie wenig Nähe, wie wenig Zuspruch Männer eigentlich brauchen, um aufzublühen. Und den Männern das zu geben und die Angst zu nehmen oder ihnen das Portal zu eröffnen, indem sie sich die Angst selber nehmen können und zu sich stehen können und zu sehen, was für ein wundervoller, wunderschöner Mann da eigentlich erscheinen darf. Und was mich berührt, ist genau das. Ich habe letzte Woche nach einem Ritual, was ich mit meiner Männergruppe gemacht habe, im Raum gelegen. Und da lagen 24 Männer und in diesem Ritual ging es um ja auch Nähe und Intimität, und die Gesichter von den Männern, wie weich und wie schön sie gewesen sind, wie ehrlich die Worte waren, die von einem Ort von ganzer Tiefe kamen. Die kamen nicht mehr von hier oben, die wollten nicht mehr irgendwas darstellen oder irgendwas produzieren, sondern die wollten einfach da sein. Und mich berührt das, wenn ein Mann sich erlaubt, in diesen Platz reinzugehen. Weil ich glaube, das ist Friedensarbeit. Bei den aktuellen Suizidzahlen, Burnout-Zahlen und so weiter, auf der Seite der Männer, was gigantisch ist, zu erkennen, dass es nur so einen kleinen Funken braucht, der die Männer oftmals davon trennt, suizidal zu sein oder nicht. Wie viele Männer mir geschrieben haben, dass sie durch ihre Arbeit, hey, dein Kurs war... Dein Kurs, und ich rede von einem Online-Kurs, nicht mal live. Dein Online-Kurs war für mich so the last resort. Ich wollte nicht mehr. Und ich habe wieder Sinn gefunden. Wow, und es brauchte nichts. Es brauchte meine Präsenz als Mann.
Ja.
Ja, natürlich ein paar Tools und dies und das, aber darüber hinaus ehrliches Interesse vom Herzen an dem Menschen, der mir gegenüber sitzt. Und zu erkennen, wie viel besser und schöner die Welt ist, wenn wir den Finger nicht mehr nur noch nach außen zeigen, sondern jemandem die Möglichkeit geben, sich selbst zu erinnern, das berührt mich. Und in dem Zentrum davon steht dieses Zitat, mit dem ich seit Jahren schwanger gehe: Wenn du dich besser fühlen willst, musst du besser im Fühlen werden.
Wundervoll. Ach Gott, ist das schön. Um es mal auf
Ist das schön.
Ist das schön. Ah, großartig. Ja, und das, was du auch gerade über die Präsenz gesagt hast, so das Schönste und wärst, wollst du, was du als Mann deiner Partnerin, deinem Partner, deinen Kindern, einem anderen Menschen schenken kannst, ist deine Präsenz, glaube ich. Ich glaube, das ist ein, das ist Gottes Geschenk für die Männlichkeit, Präsenz zu haben, Präsenz auszustrahlen und vermutlich auch der heilsamste Ort für jeden anderen Menschen in der Präsenz eines Mannes zu sein, sowohl für einen Mann als auch eine Frau. Und wenn wir das so ein bisschen mitnehmen, ich glaube, das ist schon ein geiler Hack, auch für ohne irgendeinen Kurs zu machen, ohne irgendeinen Retreat zu machen, ohne irgendein Coaching zu buchen, sondern einfach mit dem Bewusstsein rauszugehen, ich bin heute ein Stückchen präsenter, als ich normalerweise wäre. Ich bin ein bisschen mehr hier, ich bin ein bisschen mehr da und noch gar nicht so Eckhart Tolle-Style, sei im Moment und im Moment und im Moment und so weiter, sondern so, ich bin halt einfach ein bisschen präsenter hier, ja, und that's it, das ist schon alles, was es braucht.
Ja, da sind wir wieder bei dem kleinen Schritt, der den Wirkungskreis von dir ausfüllt. Du musst nicht Eckhart Tolle werden, sondern halt mal die Präsenz in dem Rahmen, in dem du dich heute aufhältst. Schau mal, was das mit dir macht, wenn du den inneren Sturm, der irgendwie immer wieder da ist, wenn du den in dir hältst, ohne den nach außen zu projizieren.
Ja.
Voll.
Großartig, guck mal. Nach einer Stunde sind wir richtig schön am Level jetzt. Ne? Das genieße ich sehr.
Es könnte mit uns locker in so ein Joe Rogan 3,5 Stunden Podcast sein.
3,5 Stunden. Wo gehen wir jetzt? Lass uns mal kurz einen Break machen. Wir essen eine Runde zusammen und dann machen wir weiter und so. Das ist richtig cool. Chris, ich danke dir sehr für deine Zeit heute. Ich habe auf jeden Fall Bock weiterzumachen. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg für deine Arbeit, für die nächsten Monate, alles was ansteht. Werden natürlich entsprechende Links in die Shownotes packen, dass die Menschen auch den Weg zu dir finden. Auf jeden Fall kann ich schon mal deinen Instagram-Kanal empfehlen. Du hast auch gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich das hier sagen darf, dass du auch an einem Projekt arbeitest, was vielleicht kommt in Zukunft. Willst du selber was dazu sagen? Ich weiß es nicht genau. Also, aber muss auch nicht. Also,
ich arbeite an einigen Projekten. Welches genau?
Das, wofür du dein Equipment besorgt hast, sozusagen. Also, dass du vielleicht mit dem Gedanken spielst, auch einen Podcast zu machen, zum Beispiel. Oder,
okay, ja, ich werde auf jeden Fall, ich werde auf jeden Fall einen Podcast machen. Und ich bin gerade am Strukturieren. Ich habe es hier noch dabei, die Energie des Trickstars. Trickstar ist eine mythologische Figur, mit in den Podcast reinzubringen. So viel als Snippet dafür, um die Ambiguitäten oder die Ambivalenzen, in denen wir uns bewegen, mal in den Mittelpunkt zu stellen und um zivilisierte Debatte zu reetablieren.
Ja, genau. Großartig. Mega. Ich danke dir für deine Arbeit, für dein Sein. Es ist richtig, richtig geil. Ich wünsche dir eine ganz tolle Zeit. Das letzte Wort geht an dich hier in unserem Talk heute. Und danke, dass du dir die Zeit genommen hast, mein Lieber.
Ja, vielen Dank. Ich mag mich auch bedanken. Für mich ist es sehr berührend zu sehen und zu hören, dass ein anderer Mann auf mich zukommt und mit mir bereit ist, in ein Gespräch reinzugehen, wo wir beide nicht wissen, in welche Richtung es geht und wo wir beide bereit sind, sozusagen als Dickköpfe potenziell auch aneinander zu rasseln und zu schauen, was dadurch entsteht. Und das sind wir nicht. Und es gibt mit Sicherheit andere Themen, wo das so sein könnte. Und ich bin gespannt, das irgendwann mal zu erkunden. Ganz viel Liebe an alle, die zuhören. Vielen Dank für die Präsenz, die du gehalten hast über eine Stunde. Und das war's.
Danke dir. Großartig. Alles Liebe für euch da draußen. Und einen schönen Tag noch. Macht's gut. Ciao, ciao.